Ich grüße euch an diesem Morgen. Schön, dass wir zusammen sind zum Gottesdienst und ja zu unserem zweiten Teil unserer Reihe Ostern neu erleben. Da machen wir uns ja auf den Weg, um uns vorzubereiten auf Ostern, um schon mal diese Wochen vor diesem Fest zu nutzen, um uns inhaltlich, um uns gedanklich einzustimmen auf dieses Fest und uns Gedanken zu machen, ja, was ist eigentlich so wichtig daran und warum gilt Ostern eigentlich als das wichtigste Fest der Christenheit überhaupt? Und wir gehen heute mal direkt hinein in den Predigttext. Wir haben schon gehört, es soll um Zachäus gehen und ich lese uns jetzt aus Lukas 19 die Verse 1 bis Vers 10. Also hier schon an. Das kennen wir irgendwie schon, ne? Ja. Jetzt, aber das wart ihr, oder? Danke. Wir gucken mal. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus. Er soll ziemlich klein gewesen sein, dieser Zachäus. Und kleine Männer, so liest man manchmal, so sagt es die Forschung, die haben es besonders schwer im Leben. Es gibt ja diesen Begriff des Napoleon-Komplexes. Also diese Idee, eine kleine Körpergröße irgendwie durch nach außen sichtbare Erfolge kompensieren zu wollen. Vielleicht war das Zachäus Problem. Aber es war sicherlich nicht sein einziges Problem, denn sein Name Zachäus, der bedeutete schon so viel wie der Reine oder der Gerechte, der Schuldlose. Und diese Bedeutung, die passte natürlich gar nicht zu seinem Beruf als Zolleinnehmer. Und manch einer hat sich vielleicht lustig gemacht und gesagt: Naja, Zachäus, dieser Herein und das schmutzige Geld, das passt ja total gut. Also es macht Sinn, sich auch so ein bisschen zu überlegen, was eigentlich so ein Besitzer einer Zollstation damals tat. Wichtig ist, dass wir begreifen, also die Zolleinnehmer der damaligen Zeit, sie waren keine Beamte. Sie waren mehr oder weniger freiberufliche Unternehmer. Sie konnten eine Lizenz erwerben oder man konnte so eine Lizenz erwerben für eine Zollstation und dann trieben sie eben den Zoll ein für die römischen Besatzer. Die Römer, die forderten bestimmte Zölle, ne, für die Waren, die eingeführt werden in so eine Stadt und diese musste der Zöllner natürlich kassieren. Schon das ist ja eine ärgerliche Angelegenheit. Also für diejenigen, die den Zoll bezahlen müssen, ist schon das eine ärgerliche Angelegenheit. Denn wer bezahlt schon gerne Abgaben? Und dann noch an die Besatzer, die man sowieso nicht leiden konnte. Da die Zöllner aber Unternehmer waren, mussten sie auf diesen Zoll noch ihren eigenen Verdienst aufschlagen. Und darin war Zachäus offenbar ziemlich gut und richtig erfolgreich. Jedenfalls gelang es ihm, dass er sich eine goldene Nase verdienen konnte mit diesem Gewerbe des Zolleinnehmens. Die Menschen aber, sie litten natürlich darunter, unter den hohen Zöllen, die Zachäus verlangte. Er zog den Menschen das Geld also geradezu aus ihren Taschen heraus. Und so ist es kein Wunder, dass Zachäus verhasst war, dass Zöllner wie er verhasst waren. Und er war ja auch noch ein Oberzöllner, also gut möglich, dass er eine ganze Reihe Zollstationen besaß und eben da seine Mitarbeiter hatte und ja, das alles so unter seiner Kontrolle war in Jericho. Er war natürlich besonders unbeliebt. Umso erstaunlicher ist es, in welch positivem Licht Zachäus hier in unserem Bibeltext erscheint. Und das ist überhaupt keine Ausnahme. Interessanterweise werden im Lukas-Evangelium Zöllner an 6 unterschiedlichen Stellen erwähnt. Also 6-mal tauchen sie auf und 6-mal tauchen sie in positivem oder eher positivem Licht auf. Obwohl sie eigentlich verhasst waren. Obwohl sie die Menschen ausgebeutet und unterdrückt haben und ihre Machtposition ausgenutzt haben. Obwohl sie gemeinsame Sache mit den verfeindeten Besatzern machten. 6-mal tauchen sie auf und 6-mal stehen sie in positivem Licht. Warum ist das so bei Lukas in seinem Evangelium an dieser Stelle und auch an diesen anderen Stellen? Worauf will er hinaus? Ich denke, er will uns ein Muster zeigen. Er will, dass wir etwas Wichtiges verstehen. Das Muster nämlich, dass die Menschen allgemein, diese Zöllner, wie diesen Zachäus, dass sie diese Menschen allgemein verachteten. Doch Jesus, er verachtete sie nicht. Das Muster, dass Jesus also von den Gesetzlosen, von den Sündern in besonderem Maße angezogen wird und umgekehrt, dass sie auch von ihm angezogen werden. Wir sollen also verstehen, Jesus geht gerade diesen Menschen nach. Er geht gerade den Sündern nach und er liebt es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Das macht Lukas deutlich in dieser Geschichte hier von Zachäus. Die erlösende Annahme von Jesus. Und wir sehen dann auch in diesem Text, wie wir diese erlösende Annahme von Jesus auch erleben können. Und da können wir 3 Antworten finden oder 3 Antworten, über die wollen wir nachdenken, die uns dieser Text gibt, um diese erlösende Annahme von Jesus zu finden. Das ist erstens, du musst es machen wie Zachäus und auf einen Baum klettern. Du musst zweitens, wie Zachäus, über die Menge hinwegkommen. Und du musst drittens, auch wie Zachäus, Jesus mit zu dir nach Hause bringen. Das erste, du musst auf einen Baum klettern. Und es funktioniert. Super. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Also Zachäus möchte Jesus sehen. Das ist sein Wunsch. Das ist sein Anliegen. Es wird uns nicht gesagt, warum er Jesus sehen möchte. Wir können sicher vermuten, dass Jesus damals in aller Munde war. Alle haben über ihn gesprochen. Er war das Stadtgespräch. Und natürlich wollte man sich diese Gelegenheit, wenn er dann auch in die eigene Stadt kam, nicht entgehen lassen. Das durfte man nicht verpassen. Den Mann musste man mal gesehen haben. Vielleicht würde er ja wieder eine Heilung vollbringen. Und doch glaube ich bei Zachäus hier, da steckt noch mehr dahinter als diese pure Neugier. Wir lesen nämlich, er begehrte, Jesus zu sehen. Er begehrte. ihn zu sehen. Er möchte ihn nicht nur sehen. Das ist nicht nur so ein flüchtiges Interesse bei ihm. Er begehrte, Jesus zu sehen. Also es war ihm wichtig. Er suchte danach, er trachtete danach. Das war sein Ziel. Ne? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist so ein anderer Vers, den Jesus später sagt. Das ist das gleiche Wort, was hier verwendet wird. Jesus zu sehen war sein Ziel. Also geht Zachäus los, er geht auf die Straße und er stellt ziemlich schnell dann auch fest, ich habe überhaupt keine Chance. Die Straßen sind verstopft. Es sind so viele Menschen vor mir, da ist kein Hindurchkommen, die wollen mich auch nicht hindurchlassen. Warum sollten sie mir einen Gefallen tun? Und ich bin viel zu klein. Die anderen versperren die Sicht. Pech gehabt, oder? Aber diese Sehnsucht bei Zachäus, sie ist so groß, dass ihm diese Idee kommt, er könnte ja auf einen Baum klettern. Könnte ja hinaufklettern, um Jesus sehen zu können, um bessere Sicht zu haben. Und da müssen wir mal kurz einhaken, auf einen Baum klettern. Überleg doch mal, wie lang ist es her, dass du zuletzt auf einen Baum geklettert bist? War das dieses Jahr schon? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich nehme mal an, bei den allermeisten hier ist es lange oder vielleicht sogar sehr lange her, dass ihr auf einen Baum geklettert seid. Ja, woran liegt das? Natürlich, es ist ganz einfach. Kinder klettern auf Bäume, Erwachsene tun das eigentlich nicht. Und das war damals natürlich auch nicht anders. Zudem war Zachäus ein wohlhabender Mann. Gut, er war nicht besonders beliebt, aber er war reich. Und er hielt natürlich etwas von sich. Und mit diesem Status, da klettert man doch erst recht nicht auf Bäume. Ich meine, was würden wir denken, wenn der Bundeskanzler auf einen Baum klettern würde? Und die Tagesschau zeigt abends das Bild. Wir würden uns schon sehr wundern, glaube ich. Also ich glaube, wir verstehen, was Zachäus hier tut, das ist nicht unerheblich. Das ist nicht nur kreativ, es ist auch auf eine gewisse Weise ja schon etwas demütigend. Als Zachäus auf diesen Baum klettert, da muss er einen Preis bezahlen. Er steigt auf diesen Baum und er lässt seinen Ansehen, das, was er von sich hält, er lässt seinen Stolz, er lässt das alles hinter sich und er zahlt diesen Preis. Ja, der Lächerlichkeit preisgegeben zu sein. Er setzt das alles aufs Spiel. Er setzt das alles ein. Warum? Er begehrte, Jesus zu sehen. Und so ist es auch heute noch. Die erlösende Annahme Jesu, die wirst du nicht erleben, ohne auf den Baum zu klettern. Die wirst du nicht erleben, ohne auf den Baum zu klettern. Und hier stellt sich die Frage, bist du eigentlich bereit, auf den Baum zu steigen und für dich selbst und vielleicht für viele andere Menschen auch etwas albern auszusehen? Du musst bereit sein, deinen Stolz herunterzuschlucken, nicht auf dein Ansehen, auf deinen Ruf bedacht zu sein und eben auf den Baum steigen. In unserer Zeit heute, da wird es vielleicht auch lächerlich aussehen, wenn du als Christ leben willst. Wenn du dich zu denen stellst, die bekennen, ja, ich glaube an einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, der alles, in dem wir leben, gemacht hat, der auch uns selbst geschaffen hat, das ganze Universum. Und ich glaube, dass er sogar Mensch geworden ist, dass man ihn hineingelegt hat in eine Krippe. Ich glaube, dass dieser Jesus der Sohn Gottes gewesen ist, dass er von Gott gepredigt hat, dass er sein Leben gelassen hat zu meiner Vergebung. Und dass er auferstanden ist, tatsächlich, leibhaftig, dass er lebt und dass er alle Mächte des Bösen und den Tod besiegt hat. Und es kann sein, Wenn du dich zu denen stellst, die das bekennen, dann kann es gut sein, dass man dich für intellektuell etwas minder bemittelt hält. Kann gut sein. Vielleicht wird man auch sagen, du bist einfach nicht richtig aufgeklärt. Du hast diesen naiven Kinderglauben einfach nie hinter dir gelassen. Wenn du das noch immer bekennst. Und man wird dich sehen wie ein Kind. Dann bist du hinaufgeklettert auf den Baum. Wir müssen hier ehrlich sein. Es ist immer und immer wieder auch unser Stolz, der uns hindert, das Evangelium von Jesus Christus anzunehmen. Wir wollen das nicht so gerne. Aussehen wie ein Kind. Wir möchten nicht unsere tiefe Hilfsbedürftigkeit eingestehen. Wir wollen nicht auf diesen Baum klettern und uns auch so ein Stück weit, ja, hervorheben, exponieren. Wir wollen lieber unser Ansehen bewahren und unsere tadellose Fassade aufrechterhalten. Und doch, wenn Zachäus es gewagt hat, auf diesen Baum zu klettern, wie ein Kind auszusehen, ja, was hält dich dann eigentlich noch ab, es ihm gleich zu tun? Das Erste, ne? Du musst auf einen Baum klettern. Das Zweite, du musst über die Menge hinwegkommen. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Warum kann er Jesus nicht sehen, der Zachäus? Nun, es ist die Menge. Es ist die Menge an Menschen, die ihm die Sicht versperrt. Was sind das für Menschen gewesen? Was waren das für Leute? Sie werden ein bisschen charakterisiert hier auch in unserem Bibeltext. Wir lesen nämlich in Vers 7 über sie dann später. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Diese Menge, sie bestand also aus Leuten, die auf Zachäus herabsahen. Sie sahen auf ihn herab, sie hielten sich für etwas Besseres, für moralischer, für gerechter, für besser. Und so denke ich, dass wir hier auf ein weiteres Problem stoßen, das Menschen davon abhalten kann, Jesus Christus kennenzulernen, sein Evangelium anzunehmen. Das Problem ist manchmal auch die Menge. Es ist die Menge an Selbstgerechten, an Stolzen, an religiösen Menschen, Menschen, die auf andere herabschauen, die auf andere herabsehen, die sie vielleicht bemitleiden und die sich selbst für etwas Besseres halten, die andere abwerten. Die Menge, die den Blick auf Jesus versperrt und an der es für Suchende kein Weg vorbeigibt, um zu Jesus zu kommen. Also wir müssen es an dieser Stelle mal so deutlich sagen, so deutlich wie es ist. Manchmal ist es so, dass die Kirche, dass die Gemeinde, dass die Frommen selbst das Problem sind. Wir bilden eine Menge an vermeintlich besseren, an moralischeren, an gerechteren Menschen und wir schauen auf andere herab. Und wir versperren ihn dadurch den Weg zu Jesus. Wir verhindern, dass andere das Evangelium von der Gnade Gottes, das ja gerade den Ungerechten, gerade den Unvollkommenen, gerade den Sündern, gerade denen, die Hilfe brauchen, ihnen gilt, dass sie das erkennen können, dass sie das erfahren können. Wir sind dann eine Menge, an der es kein Vorbeikommen gibt. Ihr Lieben, und ich glaube, da sind besonders wir angesprochen, die wir schon lange Jahre Christen sind, die wir vielleicht von klein auf aufgewachsen sind in Gemeinde, vielleicht sogar schon in zweiter, in dritter oder vierter Generation. Ja, gibt's ja auch einige von uns, das ist auch ein Segen in gewisser Weise, aber wir sind hier auch besonders angesprochen, glaube ich, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu so einer Menge werden, die den Weg zu Jesus versperrt. Wir dürfen erstens keine Hürden aufstellen, indem wir von Suchenden Moral und Gerechtigkeit erwarten, die doch erst als Frucht des Heiligen Geistes wachsen kann. Dass Menschen, die Gott nicht kennen, dass Menschen, die von Gott noch nichts wissen, in denen nicht der Heilige Geist wohnt, dass diese Menschen Gottes Gebote nicht halten, das sollte uns doch nicht überraschen. Das sollte uns auch nicht abschrecken. Ich meine, wie sollte es denn anders sein? Es kann eigentlich gar nicht anders sein. Und Jesus ist doch gerade überhaupt deswegen gekommen. Also erstens, keine Hürden aufstellen, indem wir von Suchenden Moral und Gerechtigkeit erwarten, unsere Maßstäbe erwarten. Und zweitens dürfen wir auch keine Hindernisse aufbauen, indem wir unsere Art zu reden oder wie wir uns kleiden oder wie wir uns begrüßen oder was wir in unserer Freizeit so tun, indem wir das zur unausgesprochenen Voraussetzung erklären, damit man zu uns dazugehören kann. Versperren wir also denjenigen nicht den Weg zu Jesus und in unsere Gemeinschaft hinein, indem wir unsere Bräuche und Traditionen, das, was wir gerne machen und was uns lieb geworden ist, indem wir das zur Voraussetzung erklären und diejenigen, die das nicht teilen, dann irgendwie nicht dazugehören können. Also hier brauchen wir als Christen eine ganz weitherzige Art, eine ganz große Offenheit, damit wir den Menschen, die den Blick auf Jesus suchen, und es gibt solche Menschen, vielleicht mehr als wir manchmal denken, dass wir ihnen nicht den Weg versperren, dass wir ihnen nicht im Wege stehen. Dass wir ihnen nicht im Wege stehen, damit das nicht geschieht, dafür müssen wir uns im Grunde klein machen. Wir müssen also bildlich gesprochen als Menge, uns klein machen, so in die Knie gehen, damit sie über uns rüberschauen können, damit sie über uns rüberschauen und Jesus erkennen können. Wir müssen uns und unsere Art zurücknehmen, denn dann können die Suchenden über uns rüber auf Jesus schauen. Sie können ihn sehen, sie können ihn kennenlernen, sie können seine Annahme erleben und Veränderung erfahren. Stehen wir dem nicht im Weg? Also seien wir eine Gemeinde, eine Menge, über die man leicht hinwegkommen kann und Jesus finden kann. Vielleicht befindest du dich aber auch auf der anderen Seite. Du bist gar nicht Teil dieser Menge oder noch nicht so richtig oder fühlst dich nicht so, sondern du stehst eigentlich eher so wie Zachäus etwas hinter der Menge, außerhalb der Menge. Vielleicht hat es verletzende Worte mal gegeben oder unfaire Kritik. Du fühlst dich unverstanden, abgelehnt von dieser großen Menge, von diesem frommen Block. Und man hat dir deinen Blick auf Jesus so ein Stück weit geraubt. Und man hat dir die Freude am Evangelium etwas vermiest. Und solche Erfahrungen, die gibt es ja. Dann bitte, bitte, lass dich davon nicht abhalten. Lass dich davon nicht abhalten, deiner Sehnsucht, Jesus wirklich sehen zu wollen, mit ihm leben zu wollen, ihm dann auch folgen zu wollen, dieser Sehnsucht auch wirklich nachzugehen. Such deinen Weg, wie du über die Menge hinwegkommst, vielleicht daran vorbeikommst und wie du trotzdem zu Jesus kommst, damit du trotz allem bei Jesus ankommst. Und manchmal, da können diese unschönen Erfahrungen mit dieser großen Menge, da können sie auch zu einem Vorwand werden. Auch das kann geschehen. Vielleicht zu einem Vorwand, nicht ganze Sache zu machen mit Jesus, sich seinem Evangelium nicht voll, nicht ganz hinzugeben. Du hast vielleicht trotz der Menge diesen Blick auf Jesus, du hast ihn gesehen, du bist auch interessiert an ihm, er ist dir wichtig, du hast den Blick auf ihn erhaschen können, du wendest dich nicht von ihm ab, aber irgendwie bist du in deiner Jesus-Nachfolge, so ein bisschen gebremst. Du bist so etwas vielleicht mit angezogener Handbremse unterwegs. Du bewegst dich aber, nicht so, wie du könntest. Du wirst gebremst. Vielleicht immer noch von den unschönen Erfahrungen, die du mal hattest und die dich jetzt ausbremsen. Vielleicht ist das ein lange zurückliegender Konflikt mit Glaubensgeschwistern, der nie geklärt wurde. Oder dieser Eindruck, dass die eigenen Vorschläge, die man einbringt ins Gemeindeleben, dass die immer nur belächelt werden, nicht weiterverfolgt werden. Oder auch die tiefsitzende Enttäuschung, dass in einer Situation, in der du wirklich Unterstützung gebraucht hättest, in einer schweren Phase niemand da war, keiner Zeit hatte oder nicht die Aufmerksamkeit hatte für ein tröstendes Wort. Solche Erfahrungen gibt es. Und leider auch viel zu oft. Aber auch wenn du so etwas erlebt hast in dieser Art mit der Menge, dann gilt doch, lass dir von der Menge diesen Blick auf Jesus nicht nehmen. Lass dir von der Menge diese Freude am Evangelium nicht rauben. Lass dir von dieser Menge dieses Glück, das es bedeutet, Jesus nachzufolgen, nicht nehmen. Mit ihm zu leben, ihm zu dienen, ihn zu ehren. Es geht doch letztendlich um ihn und um dich, um deine Beziehung zu ihm. Darum such dir deinen Weg, wie du über diese Menge hinwegkommen, vorbeikommen kannst, damit du ganz bei ihm, damit du ganz bei Jesus bist und da bleibst. Nicht nur mit angezogener Handbremse. Und ein drittes, du musst Jesus nach Hause bringen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Immer wieder erstaunlich, diese Verse zu lesen, denn Jesus, er überrascht uns. Er überrascht uns wirklich. Er bleibt stehen. Jesus wendet den Blick, er blickt auf zu diesem Baum hin, er sieht Zachäus, er nimmt ihn wahr und er spricht ihn an. Er ruft ihn bei seinem Namen. Er ruft ihn bei seinem Namen und er lädt sich ein. Er lädt sich ein bei Zachäus, ausgerechnet bei diesem Gauner. Jesus spricht ihm nicht an, um ihm die Leviten zu lesen. Das könnte man ja erwarten. Gut, dem mal zu sagen, was Sache dazu ist. Der kann es doch gebrauchen. Er nimmt auch Zachäus nicht als abschreckendes Beispiel, um der großen Menge mal einen Vortrag zu halten über Gier. Auch das könnte man sich gut vorstellen. Nein, er lädt sich ein. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und wir wissen, das kam bei den Umstehenden nicht gut an. Bei einem Sünder ist er eingekehrt, rufen sie entsetzt. Aber Jesus ist das Urteil der Menge völlig gleichgültig. Er sucht diesen Kontakt zu Zachäus. Obwohl er natürlich Zachäus kannte und natürlich Bescheid wusste über dessen Lebenswandel. Er wusste Bescheid darüber und dennoch sieht er ihn als einen von Abrahams Söhnen, Vers 9, als einen Menschen, der Gott am Herzen liegt. Und Zachäus? Bestimmt hatte er erwartet, dass Jesus einfach vorbeigeht an dem Baum, dass er ihn gar nicht wahrnimmt. Aber als Jesus ihn ruft, da zögert er keinen Augenblick. Er klettert herab und er nimmt Jesus mit zu sich nach Hause. Er bringt Jesus zu sich nach Hause. Wir wissen nun nicht, was sich da abspielte im Hause von Zachäus. Da wäre man mal gerne dabei gewesen. Aber wir sehen das beeindruckende Ergebnis dieser Begegnung. Die Begegnung mit Jesus. Wenn du Jesus zu dir nach Hause bringst, diese Begegnung mit Jesus verändert. Und sie verändert auch Zachäus. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was werden nur die Menschen von Jericho gedacht haben, als sie die nächsten Tage dann erleben, dass sie an der Zollstation nicht mehr betrogen und ausgenommen werden? Was werden sie nur gedacht haben, als sie erfuhren, dass alle diejenigen von ihnen, die Zachäus so über die Jahre betrogen hatte, dass sie ihr Geld zurückbekamen? Sogar vierfach. Was werden sie gedacht haben, als sie mitbekommen haben, dass dieser Zachäus unglaublich große Summen für die Versorgung der Armen locker machte? Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen sein. Die Begegnung mit dem Herrn, wenn du Jesus zu dir nach Hause bringst, sie verändert. Und das ist noch immer so. Du musst Jesus auch zu dir nach Hause bringen, wenn du Veränderung erleben willst. Jesus nur vom Baum aus zu beobachten, ne? So aus sicherer Entfernung, ihn mal anzusehen, das ist zu wenig. Das reicht nicht. Du musst Jesus hineinbringen in dein ganzes Leben. Hineinbringen in deinen Alltag, hineinbringen in dein Familienleben, hineinbringen in die Art, wie du mit anderen kommunizierst, in dein Berufsleben, in deine Gedankenwelt. Jesus zu sich nach Hause bringen, das bedeutet, dass wir Jesus mit hineinnehmen in jeden Lebensbereich. Lass ihn, lass sein Wort, lass die Bibel hineinsprechen in dein Leben. Und bring dein Leben und Handeln auch vor ihn im Gebet. In der engen Beziehung zu Jesus, wenn du ihm dein Leben öffnest, wenn du bereit bist, ihn auch hineinsprechen zu lassen, da wirst du Veränderung erfahren. Unsere Geschichte, sie endet dann mit diesem grandiosen Statement von Jesus, wo er sagt, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Nun, keiner von uns hier heute ist ein Zöllner wie Zachäus. Und die meisten von uns haben wahrscheinlich auch nicht so viel auf dem Kerbholz wie dieser Mann. Und doch brauchen wir alle, ob wir fromm geprägt sind, oder vielleicht ganz weit weg sind von Gott. Wir brauchen alle diese erlösende und verändernde Annahme Jesu. Wie können wir sie erleben? Nun, erstens, du musst auf den Baum klettern. Du musst auf den Baum klettern. Es ist nötig, unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit zu überwinden, dass wir nicht an unserer tadellosen Fassade so kleben bleiben. Dass wir bereit sind, ja, einen Preis zu bezahlen, uns vielleicht vor den Augen anderer lächerlich zu machen. Zweitens, wir müssen über diese Menge hinwegkommen. Unbedachte Bemerkungen, Verletzungen, Selbstgerechtigkeit, es gibt viele Gründe, sich von der frommen Menge daran hindern zu lassen, zu Jesus durchzudringen oder ganz mit Jesus zu leben. Lass dich davon nicht abhalten. Lass dich davon nicht hindern. Such dir einen Weg, wie du über die Menge hinwegkommst, zu Jesus kommst. Und dann drittens, du musst Jesus auch zu dir nach Hause bringen. Lass ihn hinein in dein Leben, lass ihn hinein in deinen Alltag, in alle Lebensbereiche. Lass dich ein auf diese enge Bindung, auf diese enge Beziehung zu ihm, denn sie kann dich verändern. Ich wünsche uns allen, ich wünsche es dir, dass du Jesu erlösende Annahme erlebst. Vielleicht das erste Mal, vielleicht auch ein weiteres Mal. Gott segne dich, Gott segne uns dabei. Amen.